Ich habe noch etwas mitgebracht. Die meisten wissen, was das ist. Eine Maus fallen. Da geht es darum, dass man probiert, eine Maus zu verwischen. Ich habe eine Maus mitgebracht, aber nicht eine echte. Ich muss niemand Angst haben, der Angst hat vor Mäusen. Also ich bin auch nicht der Freund von Mäusen. Also wenn ich einen an einem Ort einen sehe, klüpfe ich meistens auch ziemlich. Und wenn ich mich dann gefasst habe, dann geht es dann wieder. Aber die können manchmal viel Schreck einfangen. Ich glaube, die Maus, die hat irgendwie Hunger oder eben Lust nach Käse und probiert hier den Käse zu essen. Ich weiß nicht, ob sie nimmt, hä? Jetzt hat es sie verwutscht, jetzt ist sie gefangen. Ich weiß nicht, ob sie es merkt im ersten Moment, hä? Vielleicht klopft sie auch gerade, wenn es klebt. Aber sie hat eigentlich keine Chance mehr rauszukommen. Wenn ich sie gefangen habe, dann steht es wirklich schlecht um sie. Also ich habe kein Erbarmen mit den Mäusen, die ich gefangen habe. Das ist wirklich, ich kann sagen, wenn die hier drinnen sind, der Fall, dann ist das Todesurteil. Also es gibt die sogar irgendwo rauslassen im Wald, aber das kommt fast aufs Gleiche raus. Die haben, also die Überlebenschance der Tiere für eine Hausmaus ist dann auch praktisch gleich null. Daheim habe ich sie meistens der Katz gefuhrt. Dann hat die das dürfen übernehmen, da habe ich etwas davon gehabt. Also die Maus, die ist in die Falle, die ist gefangen worden. Und ich möchte euch eine Geschichte lesen, da ist es nicht einer Maus so gegangen, sondern einer Frau ist es ganz ähnlich gegangen wie dieser Maus. Wir lesen die Geschichte im Johannesevangelium, im 8. Kapitel. Jesus war in Jerusalem, im Tempel, das Lobhüttenfest war, er hat dort hier gang wieder im Tempel gesehen, hat dort hier den Leuten Geschichten erzählt, von der Bibel erzählt und ganz viele Leute sich hören, was er zu sagen hat. Am Abend hat er sich zurückgezogen, ist in die Stille gegangen und am nächsten Tag ist er wieder gekommen, lesen wir hier. Zuerst hat es hier eben 8. Kapitel, die ersten 11 Verse. Da heißt es, Jesus aber ging zum Ölberg. Und früh morgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst, und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie, wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete, niemand, Herr. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. So, wir haben hier eine Begebenheit. Jesus ist im Tempel. redet zu den Leuten und dann bringen sie hier eine Frau zu ihm. Frisch beim Ehebruch ergriffen. Ich könnte sagen, fast wie die Maus, frisch gefangen, die ist in die Falle. Ich weiß zwar nicht, wie man das macht, habe aber wirklich auch der Frau oder irgendwie eine Falle gestellt. Weil ich glaube, es ist gar nicht so einfach, jemandem einfach so als Gruppe beim Ehebruch zu ertappen, bei frischer Tat. Und haben die dort hier in die Mitte gestellt von den Leuten und sie richtig hergestellt. Diese Frau haben wir jetzt gefangen. Das Gesetz von Mose sagt, dass man die Frau müsse hinrichten, steinigen. Also sie sind nicht ganz exakt gewesen, weil eigentlich sagt das Gesetz von Mose nicht nur, dass man die Frau soll steinigen, sondern den Mann auch. Also da werden beide verurteilt, aber es ist nicht eigentlich darum gegangen, dass sie die Frau wollen verurteilen, weil das ist anscheinend in dieser Zeit eigentlich so eine Diskussion gewesen und haben nicht ganz klar gesehen, wie man das handhaben will. Aber sie haben Jesus dort hier eine Falle stellen. Er hat im Prinzip fast können sagen, was er wollte. Und sie haben irgendwie daraus einen Strick drehen. Wenn er gesagt hat, man soll sie steinigen, dann hat er auf der einen Seite die Leute, die er vor allem mit ihnen unterwegs war, mit Zöllner, Sünder, wo er sich mit, vor allem auch um die Leute gekümmert hat und mit einer Gemeinschaft gehabt und sie ins Reich Gottes gerufen hat, dann hat er die vor den Kopf gestoßen. Unter Umständen hat er auch mit den Römern noch ein Problem bekommen. Wenn sie einfach gesagt hat, das darf man jemanden umbringen, weil ein Todesurteil sprechen, ist Sache von den Römern. Auf der anderen Seite, wenn er gesagt hat, die muss man frei sprechen, hat man können sagen, du haltest dich nicht das Gesetz von Mose. Also es war für ihn eine schwierige Situation gewesen, und er ist eigentlich nicht gross darauf eingegangen. Aber wir sehen hier, und das möchte ich gerne mit euch zusammen anschauen, eigentlich drei verschiedene Personengruppen, die hier vorkommen. Die, die so die allgemeinen Zuhörer waren, die blenden wir gerade ein bisschen ausblenden. Aber die beteiligt waren, da haben wir einerseits die Frau gehabt, die beim Ehebruch ergriffen worden ist. Das ist ja so fast die Hauptperson in dieser Geschichte oder in dieser Begebenheit hier. Nachher haben wir die Ankläger. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sie verwünscht haben und sie nachher in den Tempel gebracht haben und sie richtig hergestellt haben und eine Beurteilung oder ein Urteil von Jesus gefordert haben. Und nachher habe ich jemanden drittes, der eigentlich hier in der Geschichte gar nicht vorkommt oder gar nicht erwähnt wird. Nämlich beim Ehebruch braucht es nicht nur eine Person, sondern es braucht auch eine zweite Person, einen Mann, wo irgendwo dort hier auch eine Rolle gespielt hat. Und ich möchte gerade mit dem Mann anfangen, wo wir eigentlich wenig von ihm hören. Natürlich ist es spannend, dass sie eben nur eine Frau hergebracht haben, obwohl das Gesetz von Mose eigentlich würde fordern, dort hier, wo gefordert wird, dass der Ehebruch soll bestraft werden, wenn man jemanden ertappt, dass rauskommt, dass beide sollen gesteinigt werden. Irgendwie haben sie den verschont, haben sie ihn schleifen lassen. Gewisse, ich könnte sagen, es ist eine gewisse Ungerechtigkeit. Aber es ist auf der anderen Seite auch eine Tragik. Weil der Mann, der hat mir einfach springen lassen, gesagt, das ist schon gut, du kannst gehen. Bei dir macht das nichts. Sagen sie jetzt mit diesen Worten. Und wahrscheinlich hat er auch in seinem Leben nichts geändert. Durch das, dass man das eigentlich gut geheissen hat, einfach hat springen lassen, wird er sein Verhalten auch nicht geändert haben. Wahrscheinlich hat er weitergelebt, wie bis anhin. Es ist ja kein Problem, es macht ja nichts. Auch kein schlechtes Gewissen. Vielleicht halt die Frau hat Pech gehabt. Ein Bild für mich, für Menschen, die in ihrem Inneren abgestumpft sind. Menschen, die ganz bewusst in der Sünde leben. Es wird ihnen vielleicht gar nicht mehr, ich sage jetzt bewusst in der Sünde leben, es wird ihnen vielleicht gar nicht mehr bewusst, weil das Gewissen so abgestumpft ist, dass man es gar nicht mehr merkt, dass man eigentlich wie eine Maus in der Falle hockt, eigentlich letztlich auch gefangen ist, aber man merkt es gar nicht mehr. Wir glauben, dass es auch unter Christen, unter Menschen, die eigentlich bei uns ein- und ausgehen, so Menschen gibt, die abgestumpft sind, die irgendwo in ihrem Leben gefangen sind, der Sünde leben. Man kann es gut verstecken. Irgendwo ist es vielleicht sogar für die Gesellschaft akzeptiert. Man lebt so und man sieht auch keinen Grund oder irgendetwas für sein Leben irgendeiner Art und Weise zu ändern oder etwas anzupacken. Der Mann ist für mich eben so ein bisschen ein Bild von dem. Auf der anderen Seite haben wir die Ankläger. Die die Frau verwünscht haben, sie sind die vor allem die Schuld bei den anderen sehen. Die mit dem Finger auf die anderen zeigen und beobachten und schauen, was sie verkehrt machen. Und sie nachher herstellen. Aber mit dem, dass sie andere anklagen, passiert eigentlich das, was wir im Römer 1 lesen können. Oder ist eine Aussage über dieses Leben, der hier steht im Römer 2, im ersten Vers, so ist es richtig. Dort steht darum, O Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Das ist diesen Mann irgendwo auch bewusst worden. Sie haben ja die Frau angeklagt, sie haben sie hergebracht. Für die Frau mega, ich denke, das ist mega peinlich, wenn man so verwünscht wird und nachher in der aller Öffentlichkeit hergestellt wird und sagt, das ist jetzt die Frau, wo wir gerade verwünscht haben beim Ehebruch. Ich weiß nicht, ob wir das kennen, vielleicht haben wir selber auch schon solche Situationen erlebt, wo wir irgendwo sind bloßgestellt worden, vielleicht sogar, weil wir einen Fehler gemacht haben oder etwas passiert ist, was nicht gut ist. Wenn wir gross sind, sind wir dort ja besser im Verstecken. Bei den Kindern kann es manchmal passieren, dass wir sie irgendwie etwas verwünscht oder sie genau wissen, dass sie es eigentlich nicht machen sollten. Und das ist nicht ein schöner Moment. Aber sie haben die Frau dort hier angeklagt. Aber das Spannende ist, sie sind vor Jesus gestanden dort hier. Und das ist eigentlich ein Geschenk. Wir können sogar sagen, sie sind mit dem, was passiert ist, ist richtige Ort hergegangen. Zwar mit falschen Absichten. Sie wollten die Frau verurteilen. Es gibt andere Leute, die haben auch Menschen zu Jesus gebracht, mit besseren Absichten. Aber es hat etwas bewirkt, dass sie dort die Frau zu Jesus gebracht haben. Die Frage, die sie gestellt haben, und Jesus hat sich zuerst gerühmt, hat auf den Boden geschrieben. Wir lesen nie, was er genau geschrieben hat. Vielleicht hat er etwas so geschrieben, wie da hier in diesem Vers steht, im Römerbrief. Das eigentlich genau mit dem, was wir andere anklagen, uns selber auch anklagen. Wir sehen aber, wenn wir mit dem Finger auf jemandem zeigen, sind mindestens drei, die auf uns zurückzeigen. Und sie haben Jesus herausgefordert und gesagt, so, jetzt gib Antwort, jetzt wollen wir wissen, was Sache ist. Und Jesus steht auf und sagt zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll der erste Stein auf sie schießen. Wenn er dort hier sagt, wer von euch ohne Sünde ist, dann geht es ihm nicht darum, allgemein, so im Sinn, wir sind ja alle irgendwo, haben wir irgendetwas, was nicht gut ist, sondern hier spricht er sich genau auf das an, was sie die Frau anklagt. In Bezug auf das Thema, könnte sagen, Ehebruch oder das Thema Sexualität. Er sagt, wenn ihr dort hier nichts zu verstecken habt, wenn ihr hier sauber seid, dann soll der hier alles in Ordnung ist, der soll den ersten Stein auf sie schießen. Und er hat sich wieder gekrümmt und hat geschrieben. Ich weiß nicht, was er geschrieben hat, aber vielleicht hat er Sachen aufgeschrieben, die in das Gebiet hineingehen, die sie herausgefordert hat. Das Thema vielleicht sexuelle Ausschweifungen, unreine sexuelle Fantasien, wo man Gedanken auslebt oder nachher auch Wirklichkeit werden, begehrliche Blicke, vielleicht bis hin zum Ehebruch, vollzogen oder in Gedanken. Heute das ganze Thema von Pornografie, was es alles gibt hier, könnte ich mir vorstellen, dass er das dort hier verboten geschrieben hat. Und die Männer dort hier, die sind irgendwo betroffen gewesen. Sie haben gemerkt, dass mit ihrem Leben etwas nicht stimmt. Das hat keiner hat einen Stein geschossen. Und wir lesen, dass einer nach dem anderen weggegangen ist. Obwohl, dass sie erkannt haben, dass sie da bei uns im Haus irgendwo auch gefangen sind, dass sie Sachen haben in ihrem Leben, die nicht gut sind, eigentlich tragisch, sie sind weggegangen. Ich kann uns dort hier fragen, wo sind wir vielleicht ähnlich wie die Maus eben auch gefangen? Vielleicht ist es in dem Gebiet, wie die Männer, oder die angesprochen wird, wo unsere Geschichte angesprochen wird, im Bereich von der Sexualität. Ich denke, es ist ein Gebiet, wo es ganz viel auch Gefangenschaft gibt, wo man Sachen hat, wo man vielleicht nicht davon loskommt. Wo man vielleicht auch zwischen ihnen wieder ein schlechtes Gewissen hat. Was eigentlich auch etwas Gutes ist, wenn wir ein schlechtes Gewissen noch haben, weil es eben nicht geht wie der ersten Person, die wir hatten, wo man das Gewissen, sage ich jetzt, abgetötet hat. Aber es gibt auch ganz viele noch andere Gebiete, wo wir endlich wieder mit der Maus gefangen sein können. In unserem Leben. Wir können von der Arbeit gefangen sein. Spielsucht. Wo man stundenlang hinter dem PC hockt und Sucht eben, man muss. Man kommt nicht mehr davon los. Sachen, die uns gefangen haben, wo wir irgendwo merken, eigentlich tut es mir nicht gut und trotzdem kann ich es nicht einfach sein. Ich bin dankbar, dass Gott uns da und dort wieder auch anspricht und uns zeigt, wo dass wir vielleicht in unserem Leben so etwas haben, das uns gefangen nimmt, wo wir nicht wirklich frei sind. Das kann ganz unterschiedlich sein. Und manchmal ist für den einen ist es kein Problem und für den anderen ist es etwas, wo er gefangen ist und darunter leidet. Und die dürfen wir nicht und müssen aufpassen, dass wir nicht, eben nicht mit den Fingern aufeinander zeigen wollen. Wir sind unterschiedlich, aber Gott ist gnädig und er zeigt uns, was dran ist. Die Frage ist nachher, wie reagieren wir? Machen wir es wie die Männer hier, die sie erkannt haben, dass etwas nicht stimmt in ihrem Leben? Sie sind einfach verschwunden. Ich weiß nicht, was sie sich vorgenommen haben. Vielleicht hat der eine oder andere gesagt, ja, das ist etwas, das muss ich probieren, in den Griff zu bekommen, da muss ich mein Leben ändern, da muss ich etwas probieren. Aber wahrscheinlich hat es nichts gebraucht. Der Tier, wo wir aus eigener Kraft probieren, aus dem Käfig rauszukommen, haben wir keine Chance. Also die Maus hat auch keine Chance, da rauszukommen. Wir haben eine dritte Person, die Frau. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Ja, in der Öffentlichkeit ist schon gesagt, bloßgestellt worden, die Mitte gestellt worden, und alle haben gesagt, das ist jetzt eine richtige Sünderin, das ist ein Ehebrecher. Aber sie ist, und das ist das, was ich schon gesagt habe, sie ist zu Jesus gebracht worden. Ich glaube, das ist das Beste, was hätte passieren können. Wie in dieser Geschichte, ich habe es gesagt, es hat Andere, die jemandem zu Jesus gebracht haben, aus anderen Beweggründen. Ich denke, dort die vier Freunde, die ihren gelähmten Freund zu Jesus gebracht haben und alles auf sich genommen haben, dass der zu Jesus kommt, sogar das Dach abgedeckt haben. Und auch für den ist es das Beste gewesen, was ihm hätte passieren können, dass er zu Jesus gebracht worden ist. Nicht nur, dass er geheilt worden ist, Jesus hat ihm dort hier sogar die Sünde vergeben. Und unsere Frau hier, frisch ertappt, steht vor Jesus. Wir können uns fragen, wie wir reagieren, wenn wir eben irgendetwas auf etwas frisch ertappt worden sind, wie die Frau. Wir haben die Tendenz, also meistens, dass man sich probiert, rauszureden. Man sagt, ja, das ist nicht so, wie es aussieht. Das ist anders aus, das gibt einen falschen Eindruck von mir. Wir probieren es zu beschönigen. Es ist ja nicht so schlimm. Eigentlich habe ich es nicht so gemeint. Wir probieren es zu vergleichen mit anderen. Ja, aber der andere, der macht genau das Gleiche. Oder der ist noch viel schlimmer als ich. Der ist, wir haben Tendenz, der Tier uns rauszureden. Oder vielleicht sogar, dass wir andere anklagen. Die anderen sind schuld, dass es mir so geht oder dass ich eben gefangen bin. Eigentlich habe ich gar nichts dafür. Bei dieser Frau hier sehen wir das nicht. Die Frau streitet nichts ab. Sie steht da. Sie tut nichts verharmlosen. Also sie lässt das eigentlich über sich gehen, was die Leute über sie sagen. Sie tut dem nicht widersprechen. Sie probiert sich nicht recht zu rechtfertigen. Und sie weiß, dass sie schuldig ist. Aber etwas vom Wichtigsten, was sie macht, wo wir etwas merken von ihrer Haltung, ist, dass sie bleibt stehen. Dass sie vor Jesus bleibt stehen. Wo die Männer auch fortgegangen sind, einer nach dem anderen, sich verdünnisiert haben, wo sie alleine dort steht, die sie angeklagt haben, sind fort. Es wäre kein Problem gewesen für die Frau, zu sagen, jetzt ist eine gute Gelegenheit, jetzt kann ich auch verschwinden. Es ist ja niemand mehr, der mir etwas anklagt, niemand, der Stein schießt, jetzt kann ich fort. Für mich hat sich die Sache erledigt. Sie ist vor Jesus geblieben stehen. Und Jesus hat sich aufgerichtet, hat die Situation gesehen und gesagt, wo sie sitzen. Es ist keiner da, es ist niemand mehr da, der die verurteilt hat. Und die Frau sagt, nein, niemand. Es hat mich niemand verurteilt. Und Jesus sagt ihr dort hier, dann verurteile ich dich auch nicht. Weil Jesus hat das Recht gehabt, sie zu verurteilen, den Stein auf sie zu schießen. Er ist der einzige Mensch, der wirklich sündlos gelebt hat. Aber Jesus ist nicht gekommen, um zu verurteilen, sondern er ist gekommen, für zu vergeben. Er hat gewusst, dass er am Kreuz wird für die Schuld von dieser Frau sterben, dass er das wird auf sich nehmen wird. Und so hat er dieser Frau auch können Vergebung zusprechen. Er hat nicht nur Vergebung zugesprochen, sondern hat er sogar gesagt, jetzt darfst du heim. Und dann hat er nicht nur das gesagt, sondern gesagt, und jetzt tue nicht mehr sündigen. Gewaltige Aussage. Wenn ich jetzt mit dieser Maus gnädig wäre, und der würde sagen, so, jetzt hast du die fallen wieder auf, du kannst jetzt raus, aber jetzt tue nicht mehr mein Zeug anfressen. Du hast keine Löcher mehr irgendwo nagen. Du musst jetzt einfach so leben, wie es mir gefällt, dass du mir nichts störst, dass ich richtig Freude habe an dir. Wird das funktionieren? Also die Maus ging wahrscheinlich. Aber es wird nicht funktionieren, weil es ist die Natur von dieser Maus, dass sie Zeug geht anfressen, dass sie zu essen sucht, das würde eigentlich nichts bewirken. Und Menschen, die weggehen, wie unsere erste Gruppe, die sich selber etwas vornehmen, die zwar gefangen waren, vielleicht sogar gemerkt haben, dass sie gefangen waren, und gehen und sich sagen, ja, jetzt muss ich mich ein bisschen besser, ich muss mich ein bisschen anstrengen, dass ich Griff bekomme. Vielleicht geht das eine Zeit lang sogar gut. Wir haben noch ein bisschen mehr Möglichkeiten als die Mäuse, vom Intellekt her und unser Leben probieren zu gestalten. Aber letztlich wird es uns auch nicht gelingen. Wenn wir aus unserer Kraft unser Leben verändern wollen, bin ich überzeugt, letztlich werden wir scheitern. Es funktioniert nicht, wenn wir das selber wollen. Genau wie es bei dieser Maus auch nicht funktioniert, wenn ich das denen sage. Dass sie probieren zu überzeugen, dass sie das macht. Aber das Spannende und das Gewaltige ist, die, die Jesus retten, die, die Jesus etwas sagt, die passiert etwas. Dort verändert sich etwas. Weil dort, wo Jesus, dort, wo Gott redet, hier passiert Gewaltiges. Wo Gott geredet hat, ist der Himmel und die Erde entstanden. Und wir lesen am Anfang das Meer, das Licht, die Sonne, die Sterne, die Pflanzen. Dort, wo Gott redet, hier passiert etwas. Und wo Jesus auf der Erde gelebt hat, und er geredet hat, sie Tote aufgestanden, Blinde haben wieder können sehen, Lahme können laufen. Dort, wo Gott redet, hier passiert etwas. Und dann bin ich überzeugt, wenn hier Jesus dieser Frau sagt, geh heim und sündige nicht mehr. Im Leben von dieser Frau ist etwas ganz Entscheidendes passiert. Das Reden von Gott hat Kraft. Und Jesus schenkt neues Leben. Jesus vergibt Schuld und Jesus lebt in uns. Er ist nicht einfach nur eine Theorie, etwas Schönes, was wir hören können, sondern es ist eine Wirklichkeit, die unser Leben verändert, die neues Leben schafft und Möglichkeiten schafft, dass wirklich etwas passieren darf. Wir können uns jetzt fragen, in welche Gruppe gehöre ich, in welche Gruppe gehörst du. Geht es mir vielleicht mit einem Mann, der eigentlich gar nichts wahrnimmt und einfach, wie soll ich sagen, wie bei Rente das Wasser einfach abperlt. Es betrifft ihn nichts. Er lebt sein Leben so, wie er sich gewohnt ist. So weiter, er lebt weiter in der Gefangenschaft letztlich. Geht so an dem vorbei, was Gott für ihn eigentlich parat hat. Oder gleich in diesen Ankläger, die zwar irgendwo überführt worden sind, die erkannt haben, dass in ihrem Leben Sachen nicht stimmen, aber sie sind einen Weg gegangen, einen eigenen Weg gegangen, vielleicht haben sie es verdrängt, vielleicht haben sie sich etwas vorgenommen, aber letztlich hat in ihrem Leben auch nichts wirklich geändert. Oder gleich in dieser Frau, wo ist geblieben stehen. Wo zugegeben hat, dass sie gefangen ist, dass in ihrem Leben Sachen sind, die nicht stimmen, wo sie Vergebung braucht, wo sie Freiheit braucht. Sie ist geblieben stehen vor Jesus, bis sie die Stimme von Jesus gehört hat, bis Jesus wirklich zu ihr geredet hat. Ich glaube, das ist etwas, was wir von dieser Frau lernen dürfen. Dass vor Jesus bleiben stehen. Wie schnell sind wir weg stehen wir vor Jesus, kommen zu Jesus, wie die Männer und die Frau, die hier vor Jesus gestanden sind. Wie schnell haben wir das Gefühl, ah, jetzt habe ich es begriffen, jetzt habe ich etwas verstanden und jetzt schon sind wir wieder weg. Können wir das aushalten und warten, wie die Frau dort hier vor Jesus steht? Ich weiß nicht, wie lange das hätte müssen warten, als Jesus dort geschrieben hat und sie steht dort alleine und denkt, ja, was geht jetzt, was passiert jetzt? Sie können warten, bis Jesus sich dir zuwendet und zu dir redet und dir, sag jetzt hier, den Freispruch schenkt, sagt, jawohl, ich verurteile dich nicht. Aber nachher auch, und jetzt gang, sündige nicht mehr. Und er dir den Weg zeigt und sagt, was soll hergehen. Wie schnell sind wir weg und haben die Geduld nicht. Auch wenn ich in mein Leben schaue, gibt es manche Momente, wo ich das Gefühl habe, ah, jetzt ist gut, jetzt weiß ich, wie es läuft. Wir gehen darauf los und vielfach scheitern wir. Und klagen dann Jesus an, ja, warum hat es jetzt nicht funktioniert? Jetzt habe ich gedacht, ja, ich meinte, ich wüsste, wie es läuft. Aber haben wir die Geduld, wirklich zu warten? Vor Jesus bleiben zu stehen. Und das auch auszuhalten, bis er zu uns redet. Bis er uns anspricht, bis er dich persönlich anspricht. Und wenn wir vielleicht heute Morgen du gemerkt hast, dass irgendwo in deinem Leben etwas ist, wo du eben vielleicht wie die Maus irgendwo gefangen bist. Es kann etwas Kleines sein, manchmal kann etwas Größeres sein. Wenn du das gemerkt hast, dann geh nicht einfach weg und sag, ja, gib mir Mühe, irgendwie bekomme ich es vielleicht in den Griff. Sondern bleib vor Jesus stehen wie die Frau. Bis du wirklich die Antwort hast, bis Jesus dir zuwendet. Aber nicht nur mit Problemen, dort, wo wir Fragen haben, wo wir unterwegs sind mit Jesus, bleiben wir vor Jesus stehen, nehmen wir uns die Zeit. Und ich bin überzeugt und dankbar, dass sich Jesus wirklich, wie er sich dieser Frau zugewendet hat, auch uns, dir und mir zuwendet, uns anspricht, uns begegnet, dass wir seine Stimme dürfen hören, wie es die Frau gehört hat. Ich verurteile dich nicht. Aber geh jetzt heim und lebe ein neues Leben, so wie es mir gefällt, in meiner Kraft, mit dem, was ich dir schenke. Und wir dürfen mit ihm unterwegs sein, in der Gemeinschaft mit ihm. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke, dass du bist auf die Erde gekommen, für uns zu erlösen, nicht für uns zu verurteilen, sondern für uns zu sterben, für dein Leben für uns herzugeben. Danke, dass du auch in unser Leben hineinredest, dass du unser Leben veränderst und dein Reden, dein Wirken, dein Dasein hat wirklich Kraft. Danke, dass du Leben veränderst, neues Leben schenkst und neues Leben schaffst. Danke, dass wir dir dürfen vertrauen und dass du bei uns bist. Und schenk, dass wir wie die Frau dürfen vor dir bleiben stehen. Bis du dir uns zuwendest, bis du zu uns redest, bis du uns wirklich auch beachtest, Antwort schenkst. Bewahre uns davon, dass wir davonlaufen, uns selber probieren zu helfen und eigene Wege zu gehen. Herr, danke, dass wir in deiner Hand sind und danke, dass du da bist auch an diesem heutigen Tag. Dass du uns begleitest in die Woche hinein, dass danke, dass du deine Hand über uns hast. Amen.